Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wir hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und die Frau, die ich eingeladen habe heute, ist vom Beruf Krankenschwester. Mit ganzem Herzen. Sie ist Mitte 30, sie ist verheiratet, sie hat zwei Kids, lebt in der Nähe von Frankfurt. Franziska Böhler ist mein Gast heute. Guten Morgen, Franzi.
Guten Morgen.
Wie geht's? Heute dienstfrei?
Ja, ich habe keine Wochenenddienste mehr seit einem Jahr.
Hör ich da so ein kleines Haar raus?
Das hat mir Lebensqualität beschwert, ja. Beschert.
Jetzt musst du Wochenendprogramm gestalten mit der Family.
Oh, das war der Plan. Das wollte ich so. Ah, das war ja das primäre Problem, dass mein Mann als Chirurg Bereitschaftsdienst hatte am Wochenende und ich als Teilzeitkraft auch jedes zweite Wochenende arbeiten musste.
Das hieß dann was für die Kinderbetreuung?
Naja, die Kinder waren dann klar mit der Oma unterwegs und wir haben als Familie irgendwann dann auch festgestellt, dass wir nur ein Wochenende zusammen haben. Naja, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich dachte dann irgendwann, ich will das nicht verpassen, wie sie groß werden. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann vor einem Jahr entschieden, in die Anästhesie zu gehen, habe die Intensivstation nach 13 Jahren verlassen.
Mit einem weinenden Auge oder mit einem großen Juhu-Schrei bist du aus der Stationstür rausgerannt?
Nein, das war hart. Also ich habe das wirklich, ich vermisse die Intensivmedizin. Das ist das, was ich immer machen wollte, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Wobei, wenn mein Chef zuhört, Anästhesie ist auch super, ich fühle mich sehr wohl.
Hallo Chef, toller Arbeitsplatz, fand sie sehr glücklich.
Aber ja.
Was hat die Anästhesie nicht, was die Intensivstation hat?
Es ist ein ganz anderes Tätigkeitsfeld. Also man kommt jeden Tag und weiß nicht, welche Patienten liegen da. Klar, die Verläufe sind manchmal sehr akut. Da kann sich im Sekundentakt einfach irgendwas ändern und man muss auf jede Situation vorbereitet sein und reagieren können. Und das ist ja auch was, was mich fordert in meiner Kompetenz als Krankenschwester. Und das habe ich wirklich gern gemacht. Also auch diese Notfallsituationen.
Und dieses Wissen, wenn ich dich da beim Wort nehmen darf, du weißt eigentlich nicht, du kommst an Arbeitsplatz. Manche Leute mögen ja Routine und du hast immer irgendwie Adrenalinsprünge und weißt eigentlich nicht, was dich dann tatsächlich erwartet. Du hast es gerade als Herausforderung beschrieben und diese Herausforderung, jeden Tag standzuhalten, das ist das, was du geliebt hast.
Ja, genau. Das Unplanbare. Ja. Mhm.
Aber wenn es unplanbar ist, muss das Repertoire an Wissen ja auch ganz schön groß sein. Ich stelle mir vor, plötzlich ist ein Problem vor dir, was du noch nicht kennst.
Ja, das ist richtig. Und das ist eben auch einer der Skills, den wir beherrschen müssen. Man erwirbt dieses Wissen und diese Erfahrung auch im Laufe der Jahre.
Mhm. Durch die Praxis eher oder bringt das die Ausbildung mit
sich? Durch die Praxis auf jeden Fall. Also gerade in der Intensivmedizin. Ich bin nach dem Examen auf die Intensivstation und war hoch motiviert, jetzt Verantwortung zu tragen für meine eigenen Patienten, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist und dass da auch ein enormer Druck auf dir lastet, weil du eben kein Backup mehr hast und jetzt wirklich eigenverantwortlich handeln musst. Und ich habe das erste halbe Jahr schon schlecht geschlafen. Mhm.
Muss man entscheidungsfreudig sein oder muss man eher ein Security, ein Sicherheitsfanatiker sein, um das dann auch auszuhalten, wenn man da alleine am Bett steht und die Verantwortung hat und vielleicht der Arzt, die Ärztin, irgendjemand mit dem man Rücksprache halten kann, die Kollegin im anderen Zimmer oder im OP steht?
Also ich habe es immer gerne das klinische Auge genannt. Einfach die Fähigkeit zu erkennen, was da gerade passiert, von den Symptomen einfach eine Diagnose abzuleiten und dann zu wissen, jetzt muss ich dem Arzt Bescheid sagen oder einfach richtig reagieren zu können und zwar relativ schnell. Das lernen wir einfach im Laufe der Jahre.
Dieses Bam, 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 ganz schnell, das hast du geliebt.
Ja.
Es gibt ja so Berufe, wenn du da einmal raus bist, dann entwickelt sich das alles so schnell weiter, dann kommt man gar nicht mehr rein. Glaubst du, du kommst dann auch wieder rein? Also angenommen, die Kinder sind groß, der Hund kennt die Gassi-Runde allein. Dein Mann hat ein neues Hobby und du sagst, Franzi, okay, I'm back. Ich bin zurück auf der Intensivstation.
Wenn er dann mal anfängt, Briefmarken zu sammeln oder Goldmünzen oder sowas, was man dann so macht. Nee, ich glaube... Nein, es ist ja unheimlich viel Dynamik drin und auch in der Medizin ändert sich ja ständig irgendwas. Das ist nicht so, dass ich, glaube ich, wieder gleich on fire wäre. Klar, so die Grundskills verlernt man nicht, aber zutrauen würde ich mir das, aber dann mit ein bisschen Einarbeitung. Und ich habe das auch nie ausgeschlossen, dass ich wieder zurückgehe.
Okay, ein Fuß, merke ich, ist noch in der Tür. Den zweiten lässt du bei mir jetzt in der Studiotür. Freue mich, dass du da bist. Franziska Böhler, ich habe eben Franzi gesagt, aber der richtige Name ist natürlich Franziska. Wie wirst du lieber genannt?
Franzi.
Franzi. Okay.
Franziska sagte meine Mutter immer, wenn ich was angestellt hatte. Das,
okay, hat okay, so dann sage ich auf keinen Fall. Franziska, du hast dich da eben versprochen. Wir spielen Song und sind gleich wieder da.
Ich bin Krankenschwester. Ein Satz wie aus einer Vorstellungsrunde beim Elternabend. Aber eben auch der Titel eines Bestsellers. I'm a Nurse. Ich bin Krankenschwester. Heißt das Buch meines heutigen Gastes, Franziska Böhler. Franzi, Krankenschwester ist ja eigentlich kein exotischer Beruf. Wieso glaubst du, ist ein Bericht aus deinem Arbeitsalltag so beliebt, dass er gleich die Bestsellerlisten stürmt?
Ich glaube, zum einen kannten mich auch viele Leser und Leserinnen über Instagram. Und das Zweite, und das hatte ich ja nicht geplant, ist das Buch während dem ersten Lockdown erschienen. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das in die Karten gespielt hat, aber das war halt wirklich eine Zeit, in der die Pflege massive Aufmerksamkeit gekriegt hat von Seiten der Öffentlichkeit.
Und dann hat Jaka geschrieben auf deinem Insta-Account, hey, aus all den Themen, die du dort postest, all das, was du besprichst, daraus sollte man ein Buch machen.
Ja, und das war 2019. Also da hatten wir alle Corona noch für ein Bier gehalten. Aber das Buch über die Pflege, das gab es noch nicht in der Form. Das ist, hat sich jetzt geändert. Also da sind jetzt einige Werke nach mir erschienen. Und wir wollten das einfach sichtbarer machen über diese Instagram-Bubble hinaus. Ja.
Was postest du denn über den Alltag als Krankenschwester? Wann entscheidest du, das ist jetzt ein Moment, den ich gerne posten würde, der dann so viele berührt?
Da steckt, muss ich echt sagen, ganz wenig Strategie dahinter. Also es ist wirklich so, dass mir viele Dinge einfach in den Sinn kommen. Ich war ja auch Angehörige beispielsweise und habe da leider einen Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfen kann. Und dann ja, beziehe ich mich aber auch ganz oft auf aktuelle Geschehnisse. Und auch gerade während Corona oder während dem ersten Lockdown, da habe ich ja noch auf der Covid-Intensiv ausgeholfen. Und da waren auch viele Leute, die einfach informationsdurstig waren und einfach auch wissen wollten, wie ist das denn jetzt in der Klinik? Und in der Zeit ist da das Interesse besonders groß gewesen.
Ist das wie so ein Schlüssellocheffekt oder wie würdest du das beschreiben?
Es war so eine Zeit, in der ich das angefangen habe, da bestand Instagram eben so ein bisschen aus Mode, Beauty und Mom-Blogs, da gab es die Pflege nicht so richtig. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine Nische erwischt, das kann sein. Und das Leben im Krankenhaus ist halt ein anderes wie bei Grey's Anatomy. Und das versuche ich ja auch ein bisschen transparent darzustellen. Es ist ja auch so ein bisschen Neugierde, dass man so ein bisschen durch die Tür gucken will. Also was passiert denn da wirklich? Sonst wären ja diese ganzen Krankenhausserien auch nicht so erfolgreich.
Allerdings. Wenn es heißt, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, es gibt ja immer diesen Punkt, wir sind alle in der Schule, hast du familiäre Vorbilder gehabt, warum du dich dafür entschieden hast oder weißt du noch, was dein Motor war, zu sagen, ich, Franziska, genannt Franzi, werde Krankenschwester?
Also ich glaube, das liegt mir einfach im Blut. Also ich habe als kleines Kind jede blutende Wunde versorgt. Da war ich super scharf drauf. Hatte meinen eigenen Arztkoffer und bin auch immer total gerne mit zu Arztbesuchen und ins Krankenhaus mit. Ich fand das, wenn das so nach Desinfektionsmittel gerochen hat, das fand ich toll. Und es war auch so ein bisschen der unerfüllte Berufswunsch meiner Mutter, muss ich auch dazu sagen. Die hat mich auch so ein bisschen in die Richtung nicht gedrängt, aber schon geschubst. Aber mit dem Wissen, dass das eben auch mein Ding ist.
Ich wollte gerade sagen, das funktioniert ja dann entweder nur bei sehr zahmen Töchtern oder welchen, wo das Talent dann eh schon da ist.
Ja, das würde sie so nicht unterschreiben.
Nein, genau. Ich ahne es. Aber du schreibst ja auch in deinem Buch, es war sonst immer so ein Beruf, den wir assoziiert haben mit Beistand, mit Mitgefühl, mit Fürsorge, mit Wunden verbinden. Ist das alles noch so?
Das sollte so sein. Das ist ja und nur ein ganz kleiner Teil unseres Tätigkeitsfeldes. Man muss aber sagen, dass mittlerweile das Menschliche das Erste ist, das auf der Strecke bleibt. Das ist auch ein Grund, warum so viele meiner Kollegen die Pflege verlassen. Es gibt diesen Begriff der Moral Injury. Das ist eine Begrifflichkeit, die aus dem militärischen Bereich kommt, bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Zumindest nahm man an, dass das eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Aber es zeigte sich dann, dass diese Soldaten gegen ihre Wertvorstellungen handeln mussten, ihre eigene Ethik verletzt haben und das dann eben psychische Auswirkungen hatte. Und das kann man eins zu eins auf die Pflege übertragen, leider. mein Berufsethos ist, dass ich jeden nach bestem Wissen und Gewissen individuell versorge und dass da einfach keiner 3 Stunden im Bett liegt und Schmerzen hat und nicht nach ihm gucken kann. Aber das machen wir jeden Tag, weil wir Prioritäten setzen müssen, weil wir Dinge priorisieren müssen, die eigentlich gar nicht zu priorisieren sind. Und dann geht man mit einem richtig beschissenen Gefühl nach Hause.
Über diese Details, dieses Alltags mit der hohen Belastung, da würde ich gleich ganz gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Aber wenn wir früher gedacht haben, Krankenschwester ist eben Beistand, Mitgefühl und Pflege, was würdest du denn sagen? Hat sich dieser Begriff, was wir mit dem Beruf verbinden, dann auch verschoben? Also jetzt haben wir ja gerade nach der Pandemie, oder wir sind ja noch in der Pandemie, Druck, Stress, Anspannung, keine Zeit haben, das sind ja eher jetzt die Begriffe, die wir damit verbinden. Gibt es da so eine Verschiebung und ist die gut für den Beruf?
Also es fällt mir auch wirklich nicht einfach, da so ein bisschen die Balance zu halten. Auf der einen Seite muss man ehrlich sein, was die Rahmenbedingungen betrifft. Auf der anderen Seite gibt es 1000 Gründe, die es wert sind, den Job zu machen. Und das verschiebt sich leider Gottes Jahr für Jahr in die falsche Richtung.
Aber deswegen ist es ja gut, dass du da bist, weil genau über diesen Punkt möchte ich mit dir reden. Du machst auf Missstände aufmerksam und gleichzeitig denke ich, während ich dein Buch lese, A, oh Gott, ich möchte nicht ins Krankenhaus und B, wenn, dann nur zu Franzi und C, denke ich dann noch, hält man damit nicht auch Leute, die wir alle so dringend brauchen, den Nachwuchs ab in die Pflege zu gehen? Über diesen Widerspruch reden wir mit Franzi gleich. Wenn es richtig schlecht geht auf der Intensivstation, wo eine Krankheit ja häufig zum Kampf gegen den Tod werden kann, da wünschen wir uns eigentlich alle eine optimale Betreuung. Am besten natürlich, dass eine Krankenschwester oder ein Pfleger nur für einen, vielleicht maximal 2 Patienten da ist. Franzi Böhler, du hast bis vor ein paar Monaten auf einer Intensivstation hier in Frankfurt gearbeitet. Hast du das eigentlich jemals erlebt, diesen Idealzustand? Ein Patient, eine Pflegekraft?
Ja, als ich anfing, 2007, habe ich mein Examen gemacht und bin ja dann gleich auf die Intensivstation. Da hatten wir 10 Betten und das lief gut, muss ich echt sagen. Also wir haben gute Medizin, gute Pflege gemacht, haben unsere Patienten da wirklich super versorgen können. Und
wie sah dein Überstundenspiegel aus?
War total im Rahmen. Das ist ja ein Umstand, dass uns die Leute gefehlt haben. Das ist nicht über Nacht passiert, sondern das hat sich angeschlichen. Da sind Kollegen in Rente gegangen, es kam niemand Neues nach oder es gab Kündigungen einfach nach einer gewissen Zeit.
Wann würdest du denn sagen, hat es angefangen, sich dann tatsächlich massiv zu verändern? Weil wir wissen ja von Kollegen mit Burnout, mit ganz, ganz vielen Überstunden, die eigentlich niemals, ist ja fast schon unrealistisch, die abzuarbeiten, weil dann fehlen sie ja wieder im Alltag auf der Station.
Also wir mussten einfach irgendwann anfangen, Betten zu sperren. Das war was, das kannte ich nicht aus der Zeit, als ich angefangen habe, weil wir einfach keine Leute hatten. Und dieser Umstand ist uns bis heute erhalten geblieben. Also es gibt, glaube ich, kein Haus, das seine Betten voll belegen kann, weil überall massiv Personalmangel herrscht.
Also kann es sein, dass ein Patient oder eine Patientin eigentlich aufgenommen werden müsste und man sagt dann, die Betten sind leider voll, weil kein Personal da ist. Und was passiert dann mit diesem Patienten? Dann klopft er an einem nächsten Krankenhaus?
Also jedes Krankenhaus hat natürlich den Auftrag, die Grundsicherung zu stellen. Also bei einem schweren Autounfall, dann wird er nicht weggeschickt. Dann wird er in der Notaufnahme stabilisiert, aber der wird dann vielleicht nicht auf die Intensivstation aufgenommen. Der wird dann halt weiterverlegt. Und dann natürlich bei geplanten OPs, die zum Beispiel einen Intensivaufenthalt nach sich ziehen, die werden verschoben und die verschiebt man teilweise um Wochen und Monate. Das ist überhaupt keine Ausnahme.
Das kann natürlich dann auch Konsequenzen für den Gesundheitszustand der Patienten haben.
Das ist richtig. Und wo man das auch ganz massiv merkt, ist die Geburtshilfe zum Beispiel. Also wenn man es jetzt ganz platt ausdrückt, dann rentieren sich spontan Geburten nicht wirtschaftlich. Wenn man das Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen sieht, was es ja eigentlich auch ist. Und deswegen müssen diese Häuser der Reihe nach schließen. Und da gibt es Landkreise oder Ortschaften, die fahren 1 Stunde, bis sie überhaupt eine geburtshilfliche Versorgung finden. Und das mag man sich gar nicht ausmalen, wie sich das anfühlt.
Aber das klingt so, als wäre Gesundheit eine Ware.
Ja, ist es auch. Das kann man genauso sagen.
Dann kann man auch keine Abstriche mehr machen oder man kann es nicht beschönigen?
Nee.
Und also wo bleibt dann da der Mensch?
Der Mensch bleibt auf der Strecke. Der Mensch hat ein Preisschild auf der Stirn kleben, sobald er die Kliniktür betritt. Das gilt nicht für uns. Ja, unser Bestreben ist, dass wir unsere Patienten so gut wie es geht versorgen, aber das System ist darauf ausgerichtet. Und das ist ein Punkt, den ich massiv kritisiere.
Und seit wann ist das so?
Ja, auch das fing ja langsam und schleichend an. Also man hat ja dann irgendwann angefangen, die Häuser zu privatisieren. Und es gibt auch, keine Frage, gute private Einrichtungen, auch in der stationären Langzeitpflege. Aber diese großen Klinikkonzerne zum Beispiel, hinter denen teilweise kanadische Rentenfonds stehen, da kann man sich, glaube ich, ausdenken, dass da keine Samariter sitzen und sich dachten, jetzt machen wir mal Krankenpflege.
Nee, die wollen Rendite machen.
Ja, sicher. Und das, finde ich, ist ein Problem. Das kann ich auch, finde ich, moralisch schwierig zu vertreten.
Also Rendite vor Pflege wäre die Formel.
Ja.
Für diese kanadischen Fonds. Und da gibt es ja noch viele andere. Das ist ja nur ein Beispiel. Ja. Aber wenn wir sagen, dass es auf Rendite geht, dass Personal runtergefahren wird, dass Patienten nicht so lange liegen bleiben dürfen, dass die Betten wieder freigemacht werden für neue Operationen. Und da schreibst du ja möglichst viele, möglichst schnelle, möglichst große Operationen. Und dass du dann eigentlich gucken musst, dass du einstufst und dass du priorisieren musst, wen du am längsten ignorieren musst. Das ist ja schon hart. Also für dich und die Patienten.
Das ist eine Katastrophe, weil wir als Pflegepersonal müssen diesen Gewinn ja mit erwirtschaften, wenn man es so will. Wenn wir in Unterbesetzung zu viele Patienten durchschleusen, das sage ich ganz bewusst. Ich habe das einmal erlebt, dass ich einen Spätdienst überbrücken musste, 4 Stunden, und hatte 4 Patienten für 4 Stunden.
4 Intensivpatienten?
Ja.
Wo es permanent piepst und klingelt und...
Ja. Ich meine, klar, ich kann sie nicht aus der Tür rausschieben und sagen, geht nicht oder verlegt ihn. Aber sowas darf sich einfach nicht etablieren. Und genau dieses Gefühl entsteht in diesen Situationen.
Und sind wir da auf dem Weg dahin, dass sich das etabliert oder ist es schon etabliert?
Das ist schon so. Natürlich ist das schon so. Das ist das Gefühl, dass man maximal überfordert ist, weil man dem Patienten einfach nicht gerecht wird. Mhm. Weil man nur noch guckt, dass alle am Leben bleiben. Und das ist nicht der ursprüngliche Gedanke gewesen, warum ich Krankenschwester werden wollte.
Franziska Böhler zeichnet ein klares, ein deutliches, ein nicht immer sehr erfreuliches Bild aus dem Alltag in Deutschlands Krankenhäusern. Und trotzdem, Franzi, ist der Beruf der Krankenschwester der, den du liebst. Trotz allem, sagst du. Personalmangel, Überstunden, endlos lange und anstrengende Schichtdienste. Das Leben als Krankenschwester ist anstrengend, klar. Und doch, es ist der Beruf, den sie sich gewünscht hat, den sie gerne macht, über den sie bei Insta auch als The Fabulous Franzi schreibt. Wie sieht denn eigentlich ein guter Tag, Franzi, in deinem Berufsalltag in der Klinik aus?
Ich habe tatsächlich viele gute Tage gehabt und erlebt. Und der gute Tag ist der, an dem man auf Station geht, seine Patienten übernimmt und dann genügend Raum und Zeit hat, sich eben um genau die zu kümmern. Ohne rennen zu müssen, ohne Prioritäten zu setzen, ohne sich zu hetzen.
Und vielleicht auch sogar mal am Betten einen Augenblick sitzen zu bleiben und sich dem Patienten zuzuwenden.
Genau, auch mal ein persönliches Gespräch zu führen, vor allem auch mit den Angehörigen, für die das ja auch total wichtig ist, mit einbezogen zu werden. Aber eben auch der persönliche und menschliche Kontakt mit den Patienten, weil das ist wirklich auch die mentale Einstellung eines Kranken, ist echt maßgeblich für die Gesundung. Das ist total wichtig.
Und diese guten Tage gibt es, wie du sagst. Sie sind aber nicht mehr so reichhaltig gesät wie noch am Anfang, direkt nach deiner Ausbildung. Wir haben schon genannt, es gibt die Privatisierung von Kliniken, es gibt das Runterfahren von Personal, damit Rendite steigt. Wir haben eben gesagt, es ist Gesundheit als Ware. Wenn wir den Ist-Zustand betrachten und auf Corona nochmal schauen, gab es ja die Monate, in denen ihr, ich sage jetzt mal, das ganze pflegende medizinische Personal extrem im Fokus standen. Und da denkt der Außenstehende, die Außenstehende vielleicht, also jetzt haben wir, glaube ich, genug aufmerksam gemacht auf das Thema. Hat sich denn irgendwas verändert?
Gar nichts. Ich glaube,
Mensch, Franzi, das gibt's doch nicht. Es gab doch Applaus. Es gab doch den Corona-Zuschlag. Es gab doch die Diskussion, vielleicht auch Personal aus dem Ausland zu holen. Hallo, da haben wir doch noch einiges zu besprechen.
Oh Gott, ja, das ist nicht nur eine Diskussion, das macht man ja auch. Also ich will diesen Applaus ja immer gar nicht so blöd reden, weil tatsächlich...
ja. Dein Gesicht sieht jetzt aber aus, als wenn du ihn richtig blöd findest. Haben deine Nachbarn auch geklatscht, wenn du morgens mit dem Kaffeebecher rausgegangen bist und nach Hause gekommen bist?
Nee, das haben sie sich nicht getraut, glaube ich. Aber es... Nein, Dieser Applaus steht einfach, glaube ich, sinnbildlich für den Stillstand, der politisch zu verschulden ist. Diejenigen, die sich auf den Balkon gestellt hatten und haben applaudiert, die haben es ja gut gemeint. Das waren ja alles Leute, die im Lockdown zu Hause waren und irgendwie versucht haben, ihre Wertschätzung auszudrücken. Ich habe ein Video gesehen auf Instagram, da stand ein altes Öhmchen, hat sich einen Wecker gestellt für, ich weiß nicht, wann war das, 22 Uhr. Ja. Dann ist sie raus mit ihrem Rollator und hat mitgeklatscht. Das hat mich schon, also es war schon süß. Und ich glaube, wie gesagt, die Intention war eine gute von vielen Leuten. Aber Klatschen zahlt keine Miete und verändert keine Arbeitssituation. Mhm. Da hätte mehr Aktionismus folgen müssen.
Aber von welcher Seite denn? Ich meine, die Lokführer haben die GDL. Wen habt ihr denn?
Ja, wir haben Verdi und ich bin auch Gewerkschaftsmitglied seit Stunde 1. Aber jetzt gucken wir mal nach Berlin. Da ist auch gestreikt worden und dann kommt das Arbeitsgericht und sagt, ihr dürft nicht. Mhm. Es ist echt schwierig. Ich finde das wichtig.
Ihr dürft nicht, warum? Also warum dürfen Lokführer zum Beispiel streiken und Pflegepersonal nicht?
Ja, das ist ja dann auch wieder aufgehoben worden. Aber alleine der Umstand, dass der Arbeitgeber dann einen Eilantrag einreicht, das ist schon bezeichnend. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass es da ja eine Notbesetzung gibt. Da ist ja kein Leben in Gefahr.
Ja.
Na, das hat ja oberste Priorität. Und diese Notbesetzungen sind zum Teil noch besser als die Regelbesetzung, wenn nicht gestreikt wird. Das ist ja das Perfide an der Sache.
Ist die Gewerkschaft nicht stark genug? Ist die Lobby nicht stark genug? Denn das Thema ist ja seit Monaten im Fokus. Es muss doch über kurz oder lang auch politische Konsequenzen haben. Oder können wir das alle entscheiden, wenn wir wählen gehen?
Also wir sind eine sehr inhomogene Berufsgruppe. Und wir sind uns in vielen Punkten uneinig. Und das ist sehr problematisch. Das Problem letztendlich ist einfach, dass es nicht wehtut. Wenn man jetzt draußen steht und streikt und Trillerpfeifen, dann ist das symbolisch, aber substanziell ändert sich meistens einfach nichts. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, wenn man noch 20.000 Leute für Anti-Corona-Demos auf die Straße kriegt, warum denn dann nicht auch 20.000, die für ihre eigene Gesundheitsvorsorge demonstrieren?
Aber ihr seid ja viele. Also nochmal die Frage, muss die Bewegung von innen kommen? Muss sie von außen kommen? Muss sie politisch begleitet werden? Wo setzen wir an?
Also sie muss auf jeden Fall politisch begleitet werden, weil wir haben keinen Fuß in der Tür, wir haben keine Lobby. Und da, wo Entscheidungen gefällt werden, sind wir nicht vertreten. Und wo wir gerade von Lobby sprechen, das ist das Ding. Die Lobbyisten machen da eben auch fällen ihre Entscheidungen, haben Mitspracherecht. Das ist nicht auch nur unser Bundesgesundheitsminister, der in der Pflicht ist, sondern das sind einfach viele Einflüsse von außen. Und da geht es eben nicht um Patientenwohl, da geht es um den schnöden Mammon. Da sind verschiedene Arbeitgeberverbände vertreten. Alles Menschen, die große Einflussnahme haben, aber eben nicht zu unserem Wohl.
Aktuell fehlen etwa 100.000 Fachkräfte in deutschen Krankenhäusern. Die Tendenz ist steigend. Viele setzen darauf, Fachkräfte aus dem Ausland hier zu beschäftigen. Franziska Böhler ist Krankenschwester bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet. Hältst du das für eine gute Idee, Franzi?
Das ist natürlich nicht die Lösung des Problems. Erstens finde ich es echt schwierig, diesen Ländern die Arbeitskräfte abzuwerben, weil ich mir ganz sicher bin, dass sie da genauso gebraucht werden. Und zweitens ist das, glaube ich, wirklich so, dass viele nicht bleiben, sondern einfach gucken, wo es noch besser ist. Und Deutschland ist wirklich, was die Pflege betrifft, kein attraktiver Arbeitgeber. Und dann gibt es viele, die, wenn sie ein paar Jahre hier waren, in die Schweiz gehen oder eben auch in nordische Gefilde.
Das heißt, sie sind dann gerade eingearbeitet, kennen die Abläufe und dann sind sie wieder weg.
Das habe ich oft erlebt, ja.
Aber das ist natürlich auch bei deutschsprachigen Kollegen, die hier die Ausbildung genossen haben, auch der Fall. Das ist auch noch eine Konkurrenzsituation. Also ich merke schon, es gibt eine top ausgebildeten Pfleger oder Pflegerin und dann gibt es so viele, die daran zerren. Eine ganz schwierige Situation. Hast du eigentlich mal überlegt, sag mal Leute, ich mache auch Zeitarbeit oder ich gehe auch in die Schweiz?
Zeitarbeit wäre für mich nie in Frage gekommen, weil ich dieses feste Team um mich rum brauche. Das ist mir zu durcheinander. Ich brauche irgendwie wirklich die Leute, die ich kenne und auf die ich mich verlassen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch auf die Tätigkeit und aufs Klima positiv auswirkt. Also wir hatten immer eine Nachtdienstkombination, wir waren immer zu viert. Immer die gleichen vier. Dann haben wir gekocht zu Hause schon. Wusste jeder, was der andere gerne isst. Das war schon mal gut.
Und dann, was wurde für dich gekocht?
Also ich habe ja Leberwurstbrot, ne? Das ist ja mein Ding. Ich bin ja wirklich, muss ich echt zugeben, ich esse unter der Woche kein Fleisch, aber
Bei mir musst du dich jetzt nicht entschuldigen. Ich mag jetzt keine Leberwurst, aber...
Ich liebe Leberwurst. Naja, und auch da saß einfach jeder Handgriff. Also wenn wir Aufnahmen oder Notfälle oder Reanimationen hatten, das ging Hand in Hand, zack, zack, zack. Das lief einfach wie auf Rückenmarksebene. Und ich würde mir schwer tun, alle paar Wochen in einem anderen Team arbeiten zu müssen.
Ist es jetzt so ein Insider wie auf Rückenmarksebene? Was heißt das?
Ach so, ja, das war jetzt.
In Leberwurst verstehe ich noch, aber.
Das ist so ein Automatismus einfach,
okay.
Ne? So, ja.
Und trotzdem stellen wir fest, Krankenhäuser und Kliniken werden auf Profit getrimmt. Du hast den Alltag, du erlebst es jeden Tag und musst in diesem System dann ja eben auch funktionieren. Es geht nicht mehr nach Tagessätzen und Liegezeiten, also das wird ja auch alles abgerechnet, aber im Grunde geht es seit Anfang der 2000er um Fallpauschalen. Also angenommen, ich komme jetzt, was weiß ich, beim Sport, mir das Knie verdreht, in die Klinik. Bin ich dann eine Fallpauschale oder bin ich noch ein kaputtes Knie?
Ja, es gibt für alles so eine Diagnose. Ne? Mhm. Wobei ich zugeben muss, dass ich da kein Experte bin. Es gibt Kollegen im Controlling, die machen das jeden Tag. Man könnte einfach sagen, dass sich manche Krankheiten und Diagnosen einfach weniger rentieren als andere.
Okay. Und das was wäre eine, die sich wenig rentiert?
Eine Spontangeburt zum Beispiel. Oder eine Metallentfernung am Radius, also hier am Handgelenk. Aha. Ja, und was natürlich lukrativ ist, das ist Gelenkersatz zum Beispiel. Und dann kommt es, glaube ich, auch nochmal auf den Versicherungsstatus an, wie lange jemand liegen muss, damit es Geld gibt. Also es ist vielfältig.
Aber von diesem Reichtum der Kliniken wäre es ja gut, wenn man es zurückinvestiert, nur mal so geträumt, in das Personal und in neue Geräte vielleicht.
Ja, das könnte man machen. Ja.
Ist ja nur die Theorie.
Ja.
Was passiert in der Praxis mit dem Renditen und dem ganzen Gewinn?
Naja, es hat sich eben in einem solidarischen System etabliert, dass sich Dritte am Ende des Monats, Quartals bereichern. Das ist ja kein Geheimnis. Deswegen gibt es ja diese Aktionäre, die da munter investieren. Ich habe gelesen, Amazon will auch ein paar Krankenhäuser kaufen. Das kommt dann vielleicht noch nächstes Jahr auf uns zu.
Oh mein Gott, was machen die eigentlich nicht? Personal wird gekürzt und Kosten werden gespart. Das kann ja auch dramatische Konsequenzen dann für Patienten haben. Denn je mehr Patienten eine Pflegekraft zu versorgen hat, desto höher ist ja eigentlich auch die Sterblichkeit. Also wenn du immer am Adrenalinlimit bist, kann es ja auch mal sein, dass selbst einer Franzi mal was passiert.
Ja, das ist mir auch schon passiert. Also ich bin ja auch nicht fehlerfrei.
Darf ich fragen, was dir passiert ist?
Ja, ich habe zum Beispiel mal eine Spritze, Heparin, das ist Blutverdünner, aufgezogen und war mir dann im Endeffekt nicht mehr sicher, mit welcher Dosierung. Weil ich es eilig hatte, weil ich noch zwei andere Patienten hatte, die auf mich warteten, weil ich 50.000 Sachen im Kopf hatte. Und ich war mir dann am Ende des Dienstes wirklich nicht sicher, waren da 5.000 oder 25.000 Einheiten drin. Und da kann man jemanden umbringen. Mhm. Und das ist in meinem Fall gut gegangen.
Und was hast du an dem Abend gemacht? Nochmal angerufen? Oder kann man das im Bestand sehen? Oder wie checkt man dann sowas?
Das kam mir dann am nächsten Tag erst, ne? Wenn man dann irgendwie nochmal so drüber nachdenkt. Und dann sind wir den Patienten nochmal durchgegangen, den Verlauf, das Labor. Und wichtig ist, dass man das dann auch kommuniziert. Das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ich habe daraus gelernt einfach. Ne? Seitdem habe ich dann einfach nochmal 8-mal drüber geschaut, wenn ich was gemacht habe.
Also das heißt dann, in dem Moment, wenn du am Patienten bist und etwas machst, kannst du dich ja nur 100%ig auf genau das konzentrieren. Ist natürlich schwer, wenn man noch 1000 andere Dinge im Kopf hat.
Ja, das sollte so sein. Ja, ja. Aber wie gesagt, es schreit dann aus dem Nachbarzimmer, dann kommt der Alarm aus der anderen Box. Das ist kaum machbar.
Also in deinem Fall Glück gehabt, aber du schreibst eben in deinem Buch einen Fall aus der Community, wo auch eine Schwester Rundgänge macht und dass sie froh ist eigentlich bei der Vielzahl von Patienten, wenn die Schicht zu Ende ist und alle noch leben.
Mhm. Ja, das ist diese Grundsicherung, die wir betreiben, was super unbefriedigend ist.
Und Grundsicherung heißt, zu sichern, das Überleben zu sichern.
Genau, dass alle noch Blutdruck haben, ja, dass alle am Leben sind, satt und sauber, sagt man auch gerne. Mhm. Und irgendwann fällt dir auf, dass du den ganzen Tag noch nichts mit den Leuten gesprochen hast. Mhm. Das ist, wie ich vorhin schon erwähnte, dass das Menschliche einfach zuerst auf der Strecke bleiben muss.
Franzi Böhler gewährt uns heute einen Einblick in ihren Alltag und das ist wirklich spannend, in den Alltag der Kliniken und den Beruf als Krankenschwester. Da haben wir so viele Bedarfe, es fehlen uns an die 100.000 Fachkräfte. Wir reden gleich drüber, über die schönen Momente in ihrem Job. Wenn es um Krankenhäuser geht, dann geht es oft um Probleme. Kein Geld, kein Personal, überlastete Pflegerinnen. Und mittendrin ist mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk, Franziska Böhler, Krankenschwester. Und Franzi, du sagst, trotz allem, trotz aller Widrigkeiten, das ist nach wie vor mein Traumjob. Warum?
Ja, also der Beruf fordert mich einfach auf so vielen Ebenen, persönlich, kognitiv. Ich bin in den 3 Jahren Ausbildung, was übrigens die schönste Zeit meines Lebens war, bin froh, dass ich das noch behaupten kann, so schnell erwachsen geworden, musste ich auch und alle anderen auch, die mit mir in der Ausbildung waren. Aber wir haben fürs Leben gelernt und ich kann mir auch einfach nichts Sinnhafteres vorstellen. Das hört sich so super abgedroschen an, aber es ist wirklich so. Ich weiß einfach am Ende des Tages, wenn wir von einem guten Tag sprechen, was ich getan habe, und dann habe ich vielleicht zu einem Heilungsprozess meinen Teil dazu beigetragen, vielleicht habe ich ein Leben gerettet, vielleicht habe ich einen Sterbeprozess würdevoll mitbegleitet. Das kann auch sehr zufriedenstellend sein. Und das macht es einfach aus. Und es gibt da so viele verschiedene Situationen. Ich habe sogar ein konkretes Beispiel. 3 Monate bevor ich gegangen bin, hatte ich einen Patienten, dem es richtig, richtig schlecht ging. Also wir hätten alle nicht gedacht, dass er das überlebt. Es war noch ein jüngerer Mann mit Töchtern in meinem Alter. Und ich habe ihn ein paar Wochen begleitet und behandelt und mich um ihn gekümmert, hatte dann Urlaub. Und irgendwann flatterte eine Einladung in meinen Briefkasten. Die Töchter hatten mich dann über Instagram gefunden und hatten mich dann eben auch abgedatet, dass es dem Papa wieder gut geht. Dann bin ich wirklich ein halbes Jahr später auf einer Party gestanden. Die hatten sich echt Mühe gegeben. Die Tische waren geschmückt, da waren Luftballons. Und dann stand dieser Patient da in seinem Garten, hatte so ein Fläschchen Bier in der Hand. Und das letzte Mal, als ich ihn sah, lag er da in so einem weißen Krankenhausbett mit Tracheostoma, also war beatmet. Genau. Und dann steht er da mit so einer Flasche Bier und dann sagt er zu mir, hallo Franzi. Und das fand ich so schön. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, es sind ja so viele Patienten mit diesem Fläschchen Bier, nur bin ich da nicht eingeladen. Ich kriege das ja nicht mit.
Ja.
Aber es geht ja auch so oft gut aus. Und da habe ich einfach so mein kleines Fünkchen dazu beigetragen. Das ist ein schönes Gefühl.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir spielen einen Song und sind gleich wieder da im hr3 Sonntagstalk mit Franziska Böhler.
Sie liebt ihren Beruf. Sie rettet Leben. Sie erlebt Schicksale. Franziska Böhler ist Krankenschwester und kennt natürlich Zeitmangel. Sie weiß, dass die Minuten pro Patient, pro Patientin immer weniger werden. Hand aufs Herz, Franzi. Wie viel Würde bleibt einem noch im hektischen Alltag im Krankenhaus?
Ich habe irgendwann mal mit einer Kollegin gesprochen und dann steht ja im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann waren wir uns einig, dass wir uns da anlügen, wenn wir das so wiedergeben in unserem Stationsalltag.
Wo wird sie denn da verletzt?
Also es sollte niemand stundenlang in seinen eigenen Ausscheidungen liegen müssen. Das finde ich persönlich ganz, ganz schrecklich. Aber das ist auch eine Sache, die ist nicht akut lebensbedrohlich. Und das wäre dann auch was ich aufschiebe, wenn ich Prioritäten setzen muss. Weil ich einfach keine Zeit habe. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich das einfach vergessen habe, wenn jemand geklingelt hat und sagt, er muss auf Toilette, und bin dann zurückgekommen. Und dann ist es halt leider schon daneben gegangen. Und das ist total beschämend für die Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich ist das Routine und ich versuche dann einfach, ja, schnell meine Arbeit zu machen. Aber wenn man da in dem Bett liegt, das muss man sich mal vorstellen, und dann passiert sowas, ist das wirklich einfach unschön. Mhm. Aber Realität.
Nun ist es ja so, dass Corona und Covid-19 bedingt Patienten nicht zugelassen werden auf Stationen. Ist das für euch eigentlich eine Erleichterung? Weil ich kann mir vorstellen, sonst kann ja auch mal die Schwester, die Ehefrau, der Ehemann den Patienten, die Patientin auch mal unter den Arm greifen und auf die Toilette bringen. Oder ist das eher eine Erleichterung, diese Ruhe auf den Fluren?
Ja, also wir hatten auch vorher Besuchszeiten. Also es gab 2x1 Stunde nachmittags und die Angehörigen konnten pflegerisch eher wenig helfen, weil das eben
auf der Intensiv
schwer kranke Leute sind. Aber das Begleiten der Angehörigen ist extrem wichtig. Ich weiß das, weil ich auch Angehörige war. Mein Papa ist 2017 gestorben. Und ich war auch in vielen Krankenhäusern unterwegs und war eben auch die abends gehen musste. Da hat eine Kollegin in Heidelberg zu mir gesagt, also gehen Sie ganz beruhigt nach Hause, wir passen auf den auf, wir kümmern uns um den. Und den Satz habe ich übernommen.
Und bist du beruhigt nach Hause gegangen?
Bin ich. Und ich habe den Satz dann einfach übernommen und habe das, hab das meinen Angehörigen auch gesagt. Ich hatte auch die Intention und wollte das auch so machen, aber eben auch an manchen Tagen habe ich das Versprechen brechen müssen. Aber wenn man einfach gehen muss und gibt die Kontrolle ab und lässt da sein Liebstes in fremden Händen, dann ist es einfach wichtig, dass man da auch ein bisschen beruhigt wird.
Hm. Können wir denn irgendwie sagen, wenn uns jemand jetzt zuhört, der vielleicht nächste oder übernächste Woche auch eine geplante OP hat, damit man vielleicht angstfreier in die Klinik fährt, gibt es irgendeinen Tipp, was man machen kann, damit es angenehm ist? Ich meine, du bist Anästhesistin, du lässt uns dann ja hoffentlich sanft schlummern und wieder aufwachen. Auf der Covid-Station, auf der du ja auch warst, konnten wir nicht hin als Angehörige. Aber gibt es trotzdem einen Ansatz?
Also was wir immer gemacht haben, weil unser Patientengut ja beatmet war, also quasi nicht bei Bewusstsein künstlich beatmet, die Angehörigen haben Bilder mitgebracht und haben die aufgehangen. Also da hingen immer gegenüber vom Bett dann Bilder von den Enkeln, von der Tochter, vom Sohn, vom Hund, von der Katze. Und wenn die,
ja. Auch Angehörige.
Ich müsste mir dann von meinen Meerschweinchen was aufhängen. Naja, aber wenn die Leute dann wach geworden sind und der Besuch konnte nicht da sein, oder es ist ja auch während Covid gab es Besuchsverbot, es ist ja jetzt noch in manchen Krankenhäusern schwierig, dann hat man gleich ein vertrautes Gesicht und das ist, glaube ich, eine schöne Idee.
Und wenn man sich als Patient oder Patientin von der Station verabschiedet, dann lassen euch ja viele Teilchen, Schoki, Kaffee, Sekt dann da. Ist das eigentlich gewünscht oder wollt ihr lieber irgendwie, dass man was ins Sparschwein steckt oder mag man das gar nicht?
Wir haben uns immer gefreut, ja? Wirklich immer gefreut. Das Einzige, was wir, glaube ich, alle geschlossen hassen, ist Merci. Bitte verschenken Sie kein Merci.
Merci, Schokolade an Krankenschwestern. Franzi Böhler ist Krankenschwester aus Leidenschaft. Trotz allem, sagt sie, trotz allem Sparmaßnahmen, Sparzwang, es gibt keine Lobby, die stark genug ist, um nochmal all die Forderungen zu stellen. Und über Forderungen reden wir gleich noch. Okay, Franzi, mein Gast heute und Autorin des Buches I'm a Nurse. Ich glaube, manchmal muss unser Gast heute, Franziska Böhler, auch ihre Tränen ein bisschen zurückhalten. Denn sie öffnet uns die Türen in ihre Welt. Es sind Kliniktüren. Und die Krankenschwester berichtet zum Beispiel auf Instagram von ihrem Arbeitsalltag und den Fragen und Problemen, die Franzi dort umtreiben. Und es sind einige Probleme. Pflegenotstand, erschöpfte Kollegen, die einfach nicht mehr können, die vielleicht ins Ausland abwandern, weil man dort als Pfleger, als Pflegerin viel besser bezahlt wird. Oder zu wenig Zeit zu haben, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Franzi hat diese Woche den Deutschen Fernsehpreis gewonnen für eine Dokumentation, die den Einblick eben in ihren Arbeitsalltag gegeben hat. Und sogar vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wurdest du eingeladen ins Schloss Bellevue nach Berlin. Wie war's denn da, Franzi? Und wie bist du an die Einladung gekommen?
Das war das Dankesfest vom Bundespräsidenten. Da war ich
erst kürzlich, ne?
Ja, ja. Und da kam so ein ganz schicker Umschlag mit dem Bundesadler und da dachte ich schon, oh Gott, die Einladung allein hätte ich mir am liebsten schon gerahmt. Aber das war wirklich schön. Also ich war noch nie im Schloss und das war dann abends auch beleuchtet und es waren wirklich viele Leute da.
Wer war denn eingeladen? Also ging es um systemrelevante Berufe, ein Dankeschön sagen nach der Pandemie oder was war das für eine Einladung?
Genau. Es ging um Menschen, die während der Corona-Pandemie viel oder Besonderes geleistet haben. Mhm. Also da waren Müllwerker, Friseure, Erzieher, wirklich alle Sparten waren vertreten. Ich wusste nicht, dass da viel Rasenfläche ist und bin mit meinem Schuh so ein bisschen ja, das war keine gute Idee.
Hast du gedacht, der lässt dich in die Küche oder was? Das ist doch immer im Rasen.
Ja, das hatte ich nicht bedacht. Das musste mein Mann sich öfter mal bücken und mich befreien, aber gut.
Oh mein Gott, das aber ist anstrengend.
Aber es war wirklich, war ein schöner Abend doch.
Und hattest du Gelegenheit, ihm selbst was ins Ohr zu flüstern und sagen, ey Frank-Walter, Pflegenotstand?
Ah, leider nicht. Ich bin ungeschickt. Da waren ja auch Bodyguards und ich bin ganz ungeschickt an mein Sektglas gestoßen. Das klapperte dann so ein bisschen. Da waren die alle schon scharf geschaltet und dann, danach war ich verschüchtert.
Na gut, du warst dann natürlich auch unter Beobachtung. Man hätte ihm ja auch sagen können, lieber Herr Bundespräsident, lassen Sie uns einfach doch zurückgehen zur Abrechnung nach Tagessätzen, so wie wir das 2003 hatten. Wäre auch schön, oder? Geht also, es nicht, die Uhr zurückzudrehen?
Ach, es geht alles, wenn man will. Da bin ich mir ganz sicher. Aber man muss halt fairerweise dazu sagen, dass das jetzt auch nicht die beste Art war, abzurechnen. Mhm. Aber da gibt es mit Sicherheit einen Mittelweg. Ich bin kein BWLer. Wenn ich die Lösung hätte, würde ich sie sofort auf den Tisch knallen.
Hast du eine Forderung, die du nennen könntest?
Ich würde mich wirklich auf den dritten Absatz der Stern-Petition beziehen, die wir im Januar auf den Weg gebracht haben. Und das ist einfach wirklich die radikale Abkehr von Gewinnmaximierung und profitablem Denken.
Wer steht hinter der Stern-Petition?
Das war primär der Stern und dann der Petent, das war Dr. Bernhard Albrecht, der das ganze Ding aufgezogen hat. Und dann viele prominente Gesichter, viele Kollegen aus der Pflege, aus dem Rettungsdienst. Also es war wirklich vielfältig. Und wir hatten über 300.000 Unterschriften letztlich, ja.
Das ist auf dem Weg, das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist noch eine Reise, die hoffentlich, wenn wir uns das nächste Mal sehen werden, zu einem Ergebnis kommt, was sich alle wünschen, die das eben mit unterschrieben haben. 2020 ist die Ausbildung zur Krankenschwester reformiert worden. Ich glaube, man sagt auch gar nicht mehr Krankenschwester, ne?
Nee, das sagt man nicht mehr. Also es ist Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Mhm. Wir haben die generalisierte Ausbildung und es gibt natürlich noch Kollegen und Kolleginnen, da steht Krankenschwester noch auf dem Examen drauf.
Und dann nach 3 Jahren kann man sich spezialisieren, in welchem Bereich man möchte, mit Demenzpatienten oder Kindern oder intensiv oder
innere. Ja, genau. Es gibt, glaube ich, aber ich muss echt zugeben, dass ich da nicht ganz firm bin. Es gibt eine Grundausbildung und dann spezialisiert man sich, will man in die stationäre Langzeitpflege, ins Krankenhaus.
Du magst Pädiatrie. Den Begriff Krankenschwester, warum?
Ja, ich war der letzte Kurs. Ich war die letzte Krankenschwester. Nee, das ist quasi abgeändert worden, als ich die Ausbildung begonnen habe. Ich finde daran nichts Abwertendes. Ich kann aber auch verstehen, dass es natürlich Kollegen gibt, die sagen, ja, hier, die Schwester, die für einen Gotteslohn arbeitet, solange wir uns Schwester nennen, sind wir immer noch die mildtätigen Wohltäter. Aber das empfinde ich persönlich nicht so. Habe ich aber auch so von zu Hause mitgekriegt. Ja. Das ist irgendwie so.
Da spielt die Mama noch eine Rolle.
Ja,
sie war ja Teil auch unseres Anfangs
ein Gespräch.
Jetzt sagt die WHO, wir erwarten bis 2030 um die 40% mehr nochmal an Demenzkranken. Das heißt, wir brauchen auch mehr Pflege und Pflegepersonal, Pflegerinnen und Pfleger, mehr Krankenschwester, mehr Fachpersonal. Wenn uns jetzt jemand zuhört und noch so ein bisschen unsicher ist, ob er in diesen Berufszweig eintreten soll, was wäre dein Plädoyer dafür?
Ich muss es wieder sagen, obwohl es wirklich abgedroschen klingt, aber...
Sag's mal ohne abgedroschen, dann klingt es begeisterungsfähiger. Wenn du selber schon sagst, es ist abgedroschen. Ich will dir doch die Kollegen hier bringen.
Es gibt nichts Sinnstiftenderes für mich als die Krankenpflege. Und es sind ja so viele Bereiche. Wir sind ja nicht nur auf dieses Waschen oder auf diese Grundpflege reduziert, sondern wir sind ja wirklich auch bestens medizinisch ausgebildet. Und gerade, ich kenne ja nur den Bereich der Intensivmedizin oder der Anästhesie, wir arbeiten Hand in Hand mit den ärztlichen Kollegen. Da wird dir so viel Wertschätzung entgegengebracht. Es fordert dich auf so vielen Ebenen und bringt dich auch so viel weiter. Also ich bin in den 3 Jahren Ausbildung wirklich erwachsen geworden und habe das Leben vor allem auch mehr zu schätzen gewusst irgendwann.
Es ist fragil, es ist verletzbar und wir wünschen natürlich allen, die uns zuhören, dass sie nicht in die Klinik kommen, aber wenn, weiß man einfach, man wird sehr respektvoll genau von den Kollegen und Kolleginnen eben auch aufgefangen. Ich danke dir, liebe Franzi, dass du uns den Einblick gewährt hast in deinen Alltag.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Zu Hause in Hessen.